Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast. Ich bin Sandrina Lorenz. Die Corona-Pandemie hat auch im Gesundheitswesen digitalen Nachholbedarf aufgedeckt. Zwar sind viele Krankenhäuser bereits digitalisiert und auch künstliche Intelligenz wird in vielen Bereichen zur Diagnoseunterstützung eingesetzt, doch noch immer verhindern Insellösungen den einfachen Datenaustausch. Stefanie Kaiser ist Mitglied im Digitalrat der Bundesregierung und Gründerin der Heartbeat Labs, einem Unternehmen, das Startups im Gesundheitswesen hilft, Fuß zu fassen. Sie kennt den deutschen Gesundheitsmarkt und die Strategie der Politik, das deutsche Gesundheitswesen zu modernisieren. Ich habe mit ihr über die Besonderheiten, Herausforderungen und aktuellen Entwicklungen des Marktes gesprochen. Hallo Frau Kaiser.
Hallo, schönen guten Tag.
Bevor wir uns gleich den Gesundheitsmarkt in Deutschland näher ansehen, ist es sinnvoll, dass wir über den politischen und gesetzlichen Rahmen in Deutschland sprechen. Sie sind ja Mitglied im Digitalrat der Bundesregierung, in dem sich Bundeskanzlerin Angela Merkel Frauen und Männer aus der Praxis gewünscht hat, die, Zitat, uns antreiben, die uns unbequeme Fragen stellen. Welche unbequeme Frage würden Sie Gesundheitsminister Jens Spahn denn heute, 2 Jahre nach der Gründung des Digitalrats, gerne stellen?
Oh, das ist eine gute Frage. Ach, mich interessiert am meisten, aber vielleicht auch, weil es gerade so aktuell ist, die europäische Ratspräsidentschaft und wie wir es schaffen wollen, einen auch europäischen Datenmarkt zu kreieren, wo Daten miteinander interoperabel sind und auch über Ländergrenzen hinweg nutzbar gemacht werden können, wie wir es schaffen können, alle im System dazu zu befähigen, also Data Literacy herzustellen. Und eine, finde ich, auch wichtige Sache ist, warum Daten nur der Forschung zur Verfügung gestellt werden sollen und nicht auch der Wirtschaft, wenn die Ethik in der Medizin gewahrt bleibt. Genau, das ist für mich eine wichtige Frage. Natürlich komme ich ja auch aus der Wirtschaft und weiß um den Wert von Datennutzung, nicht von Daten, sondern Datennutzung. Das ist wichtig, gerade wenn es um informierte Entscheidungen geht. Und das ist natürlich in der Medizin ganz wichtig.
Die Bundesregierung hat ja eine KI-Strategie aufgesetzt und die sollte dieses Jahr 2020 noch einmal evaluiert werden und bei Bedarf fortgeschrieben werden. Was muss denn Ihrer Meinung nach in Bezug auf die Medizin im Sinne der KI-Strategie fortgeschrieben werden?
Also da stecke ich tatsächlich gar nicht im Detail drin, aber ich habe es, glaube ich, schon gerade gesagt. Für mich ist vor allen Dingen die Datennutzung wichtig. Es wurde lange Zeit postuliert, so Daten sind das neue Gold oder das neue Öl und so weiter. Und Datenbesitz wird ja auch in den USA monetarisiert, aber Datenbesitz ist eigentlich nicht interessant. Wir haben eigentlich kein Datenbesitzproblem in dem Sinne, dass keine Daten erfasst werden. So, es werden sehr, sehr viele Datenpunkte erfasst. Es geht eher um die Nutzung und um die Nutzbarmachung.
Das ist ja etwas, das hat die Politik schon auch im Blick. Wir sehen ja immer noch sehr, sehr viele Insellösungen, zum Beispiel bei den Krankenhäusern. Also da gibt es dann Medienbrüche oder Doppelerfassung von Daten, wenn ein Patient von einem Krankenhaus in das nächste verlegt wird. Es ist schon digitalisiert, aber so soll das ja auch nicht laufen. Wenn Sie die Bemühungen der Politik so sehen, meinen Sie, das ist das Richtige, das ist die richtige Richtung? Passiert da genug oder muss da jetzt mit aller Anstrengung mehr getan werden, damit das schnell behoben wird?
Auf jeden Fall muss da mehr getan werden, aber ich weiß nicht, ob Sie das gelesen haben. Es gibt ja auch diesen Datenstandard, der jetzt eingeführt werden soll. SNOMED heißt der. Das ist ein Datenstandard, der zur Interoperabilität führt natürlich, ne? Und das ist jetzt das Datenformat, auf das man sich geeinigt hat. Und das ist natürlich also ein sehr, sehr wichtiger Schritt ist, dass man Daten überhaupt erstmal so aufbereitet, dass sie miteinander verglichen werden können oder eben interoperabel sind. Das ist das eine. Das zweite ist, und das habe ich vorhin schon gesagt, ist wirklich das zur Verfügung stellen. Wer hat dann wirklich Zugriff drauf? Da ist das BMG gerade sehr stark unterwegs im Aufbau einer Forschungsdatenbank, die es auch schon gibt, aber da sollen noch mehr Daten rein, auf die dann eben die Forschung Zugriff hat. Und das finde ich ist natürlich ein ganz wichtiger und großer Schritt. Aber es muss auf jeden Fall mehr getan werden. Warum sollten nicht auch Startups, die im Bereich Medizin digitale Gesundheitsanwendungen entwickeln, warum sollten die nicht auch Zugriff auf die Daten haben, wenn das zu besser und informierteren Entscheidungen führt?
Ja, da ist die Sorge sehr verbreitet, dass da Missbrauch mit persönlichen Daten getrieben wird.
Also ich denke, es ist immer ganz wichtig zu unterscheiden, welche Datenart habe ich eigentlich vor der Nase. Also es gibt natürlich persönliche Daten, die gerade im Gesundheitsbereich, und das haben wir jetzt auch gesehen, gerade in der Corona-Zeit und vielleicht auch mit der Entwicklung der Corona-Warn-App, dass diese Daten eben nochmal ganz besonderer Sensibilität und ich sag mal, Schützenswertigkeit, das ist kein schönes Wort, aber unterliegen. Das ist einfach ein sehr, sehr hohes Gut. Aber es gibt natürlich auch entpersonalisierte Daten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in bildgebenden Verfahren irgendwie Röntgenbilder habe, auf denen der Name des Patienten ganz ehrlich auch total egal ist, weil es darum geht, Muster zu erkennen und daraus über maschinelles Lernen zu besseren Ergebnissen zu kommen oder zu besseren Diagnosen zu kommen, dann ist das ja ein entpersonalisiertes Datum. Und das muss man dann, finde ich, auch so markieren. Und das muss man, ich sag mal, in der Bevölkerung auch klar machen, dass die Ängste davor weggehen. Das ist das eine. Dann gibt es aber auch noch Nutzungsdaten. Also sowas wie, es gibt eine digitale Gesundheitsanwendung, sagen wir mal eine App. Und jemand lädt diese App runter und dann gibt es ja Daten, die nur beschreiben, wie hat der Nutzer sich verhalten. Und das sind zum Beispiel Daten, die sind auch nicht an Namen oder persönliche Daten geknüpft, sondern das sagt einfach nur, wie oft hat der Nutzer die App aufgemacht oder wo hat er hingeklickt. Und das sind extrem wichtige Daten, wenn man darüber nachdenkt, wie Software gebaut wird, weil man natürlich nur so wirklich lernen kann, wie der Nutzer sich verhält und alles, was man, sag ich mal, in die App oder in die digitale Gesundheitsanwendung eingebaut hat, ob das wirklich eine gute Idee war, weil das alles nur Annahmen sind. Und das, finde ich, sind auch nochmal wichtige Daten, die man aber wirklich unterscheiden muss von persönlichen Daten, weil das einfach entpersonalisiert ist und man da, ich sag mal in Anführungszeichen, nicht so viel Angst haben muss, dass damit Schindluder getrieben wird.
Da geht es ja rein um die Produktverbesserung am Ende.
Richtig, genau. Es geht absolut nur darum, einen für den Patienten am Ende oder für den Kunden oder für den Menschen ein besseres Produkt zu bauen.
Was ich da so durchgehört habe, ist, dass Sie vielleicht auch dafür plädieren, mehr Aufklärung zu betreiben. Also da besteht ja eine gewisse Sorge in der Bevölkerung, dass mit den persönlichen Daten Missbrauch getrieben wird. Aber durch Aufklärung auch diese Unterscheidung zwischen den unterschiedlichen Arten von Daten und Nutzungsmöglichkeiten, dass das dazu beitragen könnte, dass Personen ihre Daten freiwillig, wie man so schön sagt, spenden.
Ja, absolut. Also da liegen Sie völlig richtig. Und da möchte ich mal Chris Boos auch aus dem Digitalrat zitieren, der gesagt hat, es heißt immer nur künstliche Intelligenz, solange irgendwas nicht funktioniert. Sobald etwas funktioniert, hat es einen Namen. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil künstliche Intelligenz klingt erstmal wie etwas ganz, ganz Großes, wovor ich Angst haben muss. Und sobald man über Nutzungsfälle oder Anwendungen spricht, wird das Ganze viel anfassbarer. Und in dem Moment, in dem man über Nutzung spricht, wird es auch verständlicher für denjenigen, der vielleicht noch nicht so viel Kontakt mit künstlicher Intelligenz hatte. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel über...
Beziehungsweise nicht bewusst.
Nicht bewusst,
also,
genau.
Es gibt ja schon viel künstliche Intelligenz in unserem Alltag.
Ja, und wenn man dann aber über Beispiele spricht, also über das Beispiel Mammographie und die Dichtebestimmung über einen Algorithmus vielleicht doch genauer sein kann, wenn es auf sehr, sehr vielen Daten basiert, denke ich, in dem Moment muss man nicht mehr so viel Angst haben, was eigentlich künstliche Intelligenz kann oder macht. Es wird aber oft so theoretisch gesprochen. Künstliche Intelligenz an sich ist ja auch schon so ein theoretischer Begriff. Und aus meiner Sicht muss man wirklich in die Anwendung kommen. Und erst in der Anwendung wird man sehen, dass etwas vielleicht auch positiv sein kann. Und da möchte ich zwei Beispiele bringen. Ich glaube, das eine ist Telemedizin. In den letzten Monaten, wir haben einfach gesehen, das war früher so ein, also ich sag mal, es war so ein bisschen theoretisch. Ärzte haben es nicht so gerne gemacht, die Patienten haben es nicht so gerne gemacht. Was ich überraschend finde, dass man sich wirklich, wenn man krank ist, immer noch gerne in ein Wartezimmer gesetzt hat mit noch mehr Bakterien und Viren. Aber jetzt haben wir mal gelernt, dass das Coronavirus sehr gefährlich sein kann und man vielleicht doch auf Videotechnologie umsteigen sollte oder auf telemedizinische Services. Und da hat natürlich jetzt auch die Regulatorik das Ganze begünstigt. Das war ja bisher limitiert auf 20% oder auf eine bestimmte Prozentzahl der Leistung, die der Arzt überhaupt anbieten darf, war limitiert. Also Telemedizin war limitiert und das hat man jetzt ausgesetzt für die Zeit von Corona. Und ich finde, jetzt ist es zu viel mehr Adoption in der Bevölkerung gekommen und jetzt sehen die Leute vielleicht auch oder die Patienten den Vorteil von Telemedizin, nämlich, dass man sich nicht in ein Wartezimmer setzen muss. Das ist ein Anwendungsbeispiel. Das zweite Anwendungsbeispiel ist die Corona-Warn-App. Und das ist auch, da haben wir, glaube ich, ganz, ganz viel gelernt. Da gab es ja eine riesen Debatte über dezentral versus zentrale Datenspeicherung. Und ich finde, wie es dann im zweiten Anlauf gemacht wurde, nämlich wirklich extrem transparente Entwicklung über Open Source. Alles war einsehbar, die ganzen Konzepte, der Code, alles war einsehbar. Die ganze Entwickler-Community konnte sich einbringen. Es wurde sehr, sehr viel Aufklärung betrieben, wie Daten verwendet werden. werden. Da hat es einmal richtig gut funktioniert. Es gibt den ganz klaren Anwendungsfall, der wurde sehr deutlich beschrieben. Und es gab aber auch einen wirklich, ich sag mal, datenschonenden oder privatsphäre-schonenden Einsatz von Daten, wobei aber trotzdem im Sinne der Allgemeinheit ein Mehrwert geschaffen wird. Unter Umständen. Das ist to be seen, ja. Also wichtig war, glaube ich, erstmal die Akzeptanz in der Bevölkerung zu schaffen. Es haben sehr, sehr viele Millionen Menschen die App runtergeladen. Das ist ein erster Erfolg. Und jetzt muss man sehen, wie viel...
Was es bringt.
Ja, was es bringt, genau.
Bleiben wir nochmal ganz kurz beim Thema Daten zur Verfügung stellen. Meinen Sie, das ist vielleicht auch eine Art Generationenfrage? Weil viele junge Menschen nutzen ja auch Fitness-Apps und Tracker, also zeichnen ganz freiwillig ihre Gesundheitsdaten auf. Die allermeisten Menschen mit einem Smartphone, das die Schritte zählt am Tag, da fängt es ja schon an, bis hin zu eben Apps, die Trainingspläne schmieden, persönlich zugeschnitten oder die den Schlaf analysieren. Da ist der Schritt ja dann auch nicht mehr weit, diese Daten dann auch Ärzten zur Verfügung zu stellen oder vielleicht von einem Algorithmus auswerten zu lassen und sich warnen zu lassen, wenn der Puls plötzlich ausschlägt in Bereiche, wo es nicht gesund ist.
Also das ist ein interessanter Aspekt. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine Generationenfrage ist oder ob es einfach datensensible Menschen gibt und Menschen, die eher auf den Nutzen sich konzentrieren und vielleicht etwas mehr vertrauen. Weil ich würde sagen, dieser Generationeneffekt verfliegt inzwischen so ein bisschen. Also ich habe vor 2-3 Jahren meinem Vater ein iPad in die Hand gedrückt und er hat das so ein bisschen hin und her gewendet und gesagt, was soll ich denn damit? Und 2 Wochen später hat er mir Apps empfohlen, die ich noch nicht kannte, was ich wirklich sehr beeindruckend finde, weil ich mich relativ gut auskenne. Und Sie haben völlig recht, es gibt unglaublich viele Menschen, die ich gehöre auch dazu. Ich habe auch so einen Schlafring, der mir täglich sagt, wie gut oder schlecht ich schlafe. Ich glaube, der Schritt hin zu, dass mich dieser Ring warnt, ist nochmal ein Schritt hin zum Medizinprodukt. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine Generationenfrage ist, um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen. Aber es ist natürlich schon so, dass meine 3-jährige Tochter jetzt besser mit dem Handy umgehen kann als ich. Und deswegen wahrscheinlich auch in Zukunft größere Bereitschaft hat. Aber auch ehrlich gesagt, weil es dann mehr Anwendungsfälle schon gibt, in denen sie aufwächst. Und wenn man mit so Anwendungsfällen aufwächst, dann hat man vielleicht auch nicht mehr ganz so viel Sorge vor einem Begriff wie KI in der Medizin.
Vielleicht gibt es da eine gewisse Tendenz, aber ich denke, was Sie gesagt haben, dass man auch eine gewisse Affinität oder ein gewisses Vertrauen haben muss, spielt schon auch mit hinein. Also da gibt es sicherlich in allen Generationen solche und solche Menschen. Wie immer, man kann nicht alle über einen Kamm scheren.
Genau, ganz genau. Man muss einfach differenzieren. Genau.
Lassen Sie uns konkret auf den Gesundheitsmarkt in Deutschland einmal schauen. Sie haben ja als Unternehmerin mit Heartbeat Labs ganz praktische Erfahrungen gesammelt, wie junge Unternehmen hier Fuß fassen können. Wir hatten eben schon so ein bisschen angetippt, was das Besondere ist an dem Gesundheitsmarkt, nämlich zum einen die Anwenderakzeptanz, was neue medizinische, technische Produkte angeht. Den Datenschutz haben wir ausführlich besprochen. Und eine weitere Besonderheit ist ja auch die strenge Regulatorik. Also bevor da ein Produkt zugelassen wird, bedarf es ja eines aufwendigen Zulassungsverfahrens. Was haben Sie denn bei Ihrer Arbeit mit Heartbeat Labs über den deutschen Gesundheitsmarkt so alles gelernt? Gab es da Aha-Erlebnisse?
Ja, aber leider solche Aha-Erlebnisse, die, wenn man sie erzählt, dann klingen sie nur allzu logisch und es ist einem immer peinlich, sie zu erzählen. Ich erzähle sie trotzdem. Ich muss dazu sagen, wir haben keine Medizinprodukte im strengen Sinne entwickelt. Ja, also das heißt, durch dieses Verfahren zum Medizinprodukt Klasse 1a oder Klasse 2 sind wir noch nicht gegangen. Aber was auf jeden Fall sehr, sehr schwer war, noch, wir haben ja 2017 angefangen, da gab es, man muss sich erinnern, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, da war Telemedizin in Deutschland oder der Erstkontakt zwischen Arzt und Patient musste noch in Person stattfinden. Das heißt, Telemedizin mehr oder minder oder Videosprechstunden waren erstmal verboten. Ja, also sie konnten schon in der Folge dann stattfinden, aber der Erstkontakt musste immer noch zwischen Arzt und Patient in Person stattfinden. Wir haben dann angefangen, und ich möchte nur ein Beispiel nennen, mit Kinderheldin. Das ist ein Startup im Bereich Hebammenversorgung von schwangeren und jungen Familien. Wir haben uns gedacht, es gibt ja einen Hebammenmangel auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben auch so diese erste Zeit mit Neugeborenen. Und wenn dann die Hebamme weg ist, sag ich mal, die immer noch so am Anfang vor Ort zu Besuch kommt, was macht man dann eigentlich, wenn man dann eine Frage hat? So die eigenen Eltern mag man manchmal nicht fragen, die Großeltern auch nicht, weil das schon so lange her ist und inzwischen Kindererziehung ein bisschen anders gemacht wird. Also gibt es schon eine große Nachfrage nach, ich sag mal, Unterstützung. Und wenn man dann anfängt zu googeln, ist man immer gleich schon mit einem Bein im Grab. ab. Und dann haben wir uns gedacht, okay, vielleicht kann man ja auch Hebammen digital anbieten, also tatsächlich einfach auf digitalen Wege, nämlich über einen Chat oder Telefon. Und wir haben am Anfang noch auch so Umfragen gemacht, würden sie dafür bezahlen? Und natürlich sagen Leute dann immer, ja, super Service und ja, mein Gott, ich habe hier ein Neugeborenes und weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Würde ich auf jeden Fall für bezahlen. Wir haben gelernt, in Deutschland zahlt niemand für solche, ich sag mal, wirklich medizinisch, eigentlich medizinischen Themen, obwohl ja so eine Hebammenleistung eher beratend ist, gar nicht klassisch medizinisch, ist das trotzdem zu sehr in der medizinischen Ecke, als dass der Deutsche, der so sozialisiert ist, dass die Krankenkasse alles übernimmt, dafür wirklich Geld ausgibt. Wenn es in den Wellnessbereich geht, ist das was anderes. Für Fitness-Apps, für Schlaftracking zahlen wir, aber für so medizinische Themen nicht. Und dann haben wir gemerkt, okay, wir müssen jetzt hier einen Schwenk machen und sind dann die Krankenkassen angegangen und haben es geschafft, dort in die Erstattung zu kommen. Aber das war eben damals noch mühevolle Kleinstarbeit, nämlich man musste sich an jede oder mit jeder Krankenkasse in Kontakt kommen. Jetzt ist es so, dass es ja seit letztem Jahr im Dezember das DVG gibt, Digitale Versorgungsgesetz. Das war in den Medien als der Arzt darf jetzt eine App verschreiben, was tatsächlich relativ fortschrittlich ist. Was das aber eigentlich sagt, ist, dass man als digitale Gesundheitsanwendung, da muss man aber ein Medizinprodukt sein, ein zertifiziertes, kann man bei allen Krankenkassen gleichzeitig in die Erstattung kommen. Und das ist eine riesengroße Revolution. Also das heißt, wir haben gelernt, dass es sehr schwer war, dass der Deutsche an sich nicht so gerne für medizinische Dienstleistungen selber zahlt, aus der eigenen Tasche. Aber die Politik oder der Regulatorik hat jetzt auch darauf reagiert und hat jetzt einen, ich sag mal, es ist to be seen, weil noch niemand diesen Ablauf durchschritten hat, aber hat zumindest mal einen Weg geschaffen, dass jetzt Apps und digitale Gesundheitsanwendungen vom Arzt verschrieben werden können und die werden dann auch von der Krankenkasse erstattet. Und das ist echt eine kleine Revolution.
Also ja, das klingt so banal, aber hat dann ja doch einen großen Effekt. Ganz aber genau. Wenn ich das so höre, gibt es dann überhaupt eine explizite Nachfrage nach Lösungen? Jetzt sagen wir mal der künstlichen Intelligenz zum Beispiel auf dem Gesundheitsmarkt. Oder müssen Firmen mit KI-Lösungen potenzielle Kunden erst noch von der Technologie überzeugen, also das Vertrauen stärken? Das klingt ja nach einem sehr schwierigen Markt, wenn vor allem der Endkunde nicht bereit ist, noch extra Geld auf den Tisch zu legen, wie Sie das ja gerade beschrieben haben.
Ja, also ich glaube, wir haben ja auch schon viel über Vertrauen geredet. Das Vertrauen muss auf jeden Fall noch gestärkt werden und die Nutzungsfälle sind vielleicht auch nicht immer sofort klar. Ich glaube aber, dass je mehr Nutzungsfälle wir haben in der Anwendung, es gibt genügend bildgebende Verfahren, die durch die Anwendung von maschinellem Lernen einfach eine gute Diagnoseunterstützung sein können. Sie sind niemals ein Ersatz des Arztes. Ich glaube, das muss man auch dazu sagen. Aber ich glaube schon, dass je mehr Fälle man in der Praxis sieht, die tatsächlich auch in die Anwendung kommen, dass man mehr Vertrauen in der Bevölkerung hat. Aber dass jetzt der Patient immer gleich schon drauf kommt, wie die Anwendung wirklich sein wird, das glaube ich nicht. Da müssen andere Leute sich Gedanken machen und gute Anwendungen finden. Und diesen Punkt möchte ich nochmal sagen, weil es wird so oft, und da gibt's auch, glaube ich, so ein bisschen in der Ärzteschaft noch so ein bisschen, ich sag mal, fortschrittlicher denkende Ärzte und vielleicht auch solche, die eher mit Vorbehalten noch zu tun haben. Und was ich immer total spannend finde, ist, KI wird ja niemals den Menschen ersetzen. Ganz im Gegenteil. KI und übrigens auch Digitalisierung ganz im Allgemeinen. Sondern eigentlich sehe ich das eher so, dass sowohl künstliche Intelligenz als auch Digitalisierung dazu führen sollte, dass Empathie gestärkt wird und das, was eigentlich den Menschen ausmacht, dass er dafür mehr Zeit hat, weil alles, was sonst repetitiv und einfache Aufgaben sind, von einer Maschine übernommen werden. Das habe ich jetzt sehr allgemein gesagt, aber das ist ja die etwas allgemeiner gesprochene Vision von KI und Digitalisierung in der Medizin, ist eigentlich die Befähigung des Menschen. Das heißt, es wird immer ein gutes Zusammenspiel sein von Mensch und Maschine.
Ja, die Maschine kann vor allem da gut ergänzen, wo es um Routineaufgaben geht und auch absolut die Früherkennung, die Prävention von Krankheiten und das Auswerten eben, was Sie auch schon genannt hatten, als Beispiel von Röntgenbildern. Also wenn nach einer langen Schicht ein Chirurg sich noch 40 Röntgenbilder durchsehen soll, dann sind die Augen auch müde, vor allem wenn es eine Nachtschicht war. Ja. Da kann eine KI vielleicht auch eine Vorauswahl treffen von Fällen, wo etwas sein könnte. Und der Arzt schaut noch einmal auf die Röntgenbilder und segnet unter Umständen das Ergebnis der KI noch einmal ab.
Ganz genau.
Also auch da die Ergänzung.
Ja, genau. Und ich finde da nochmal wichtig, dass, da gibt's ja genügend Studien zu, dass ein Radiologe, der auf ein Röntgenbild schaut, es heute und morgen vielleicht anders einschätzt und natürlich am Ende des Tages auch im Laufe seines Lebens nur so viele Bilder gesehen haben kann. Und eine Maschine kann natürlich auf sehr, sehr viel mehr Daten zurückgreifen und trifft deswegen vielleicht auch die bessere Diagnoseempfehlung. Das Ganze passiert schneller. Und am Ende des Tages, ich finde, es ist eigentlich irgendwie so ein bisschen paradox. Wir erwarten immer von Ärzten eigentlich Fehlerfreiheit, wie übrigens auch von Politikern. Und das ist aber, und das will vielleicht keiner hören, als Patient will ich das persönlich übrigens auch nicht hören. Ich möchte auch zum Arzt gehen und der Arzt sagt mir, Frau Kaiser, das haben Sie und Sie müssen jetzt ABC machen und dann ist es gelöst. Die Wahrheit ist aber, dass der Arzt auch nur ein Mensch ist und deswegen am Ende einer langen Schicht vielleicht ein Röntgenbild auch mal anders einschätzt. Und deswegen ist es ja gerade so schön, dass man eine Maschine hat, die reproduzierbare Ergebnisse liefert, die aber, wie gesagt, nur eine Diagnoseunterstützung sein können und auch in Zukunft sein werden.
Reproduzierbar und erklärbare Ergebnisse. Also der Weg, wie die Maschine darauf gekommen ist, ist ja dann auch ganz nachvollziehbar. Genau. Wohingegen der Arzt vielleicht sagen würde, aus dem Bauch heraus, das ist meine langjährige Erfahrung, sagt mir. Richtig. Was natürlich auch nicht zu unterschätzen ist und auch nicht klein
das
zu reden ist.
Das hat einen
ist.
Großen Wert. Ja. Absolut gar nicht. Und das ist ja auch genau der Teil, der ja immer noch angewendet wird. Ja. Am Ende des Diagnoseprozesses, sag ich mal. Ja, also KI kann irgendwie nur so ein kleiner Mini-Baustein in so einem Diagnoseprozess sein.
Genau. Nun ist ja der Gesundheitsmarkt ein ziemlich langsamer Markt. Ich hatte das eben auch schon angesprochen. Es gibt eine Menge Regulatorik, die die Adaption neuer Technologien erschwert. Wie passt denn das überhaupt mit einer sich so schnell weiterentwickelnden Technologie wie der KI zusammen?
Das stimmt natürlich grundsätzlich, dass es ein langsamer Markt ist. Aber ich finde, wir haben in den letzten Monaten gerade gesehen, dass es auch schnell gehen kann, wenn die Notwendigkeit da ist. Und das war auch was wir lange Zeit gesagt haben. Warum ist die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen noch nicht so weit fortgeschritten? Weil eigentlich unser Gesundheitswesen irgendwie noch gut genug ist. Es war immer so ein bisschen zu gut. Also das klingt irgendwie paradox, aber jetzt war es plötzlich vor so ein ganz großes, übrigens gemeinschaftliches Problem gestellt. Abgesehen davon finde ich gerade, das BMG hat in den Monaten unter Jens Spahn und Gottfried Ludewig ein ganz schönes Tempo vorgelegt. Also sowohl mit dem DVG, jetzt mit der E-Akte, elektronische Patientenakte, die jetzt am 01.01.2021 erstmal in kleiner Funktionsbreite, aber zumindest da sein soll. Und dann können wir weiter daran arbeiten. Dann auch das E-Rezept. Also ja, es ist ein langsamer Markt und natürlich könnten wir vielleicht mit Technologie schneller sein, aber auch wenn man ehrlich ist, auch da muss man immer wieder Iterationsschleifen ja drehen. Ich habe es vorhin schon gesagt, anhand dann von Nutzungsdaten, um überhaupt zu sehen, ob etwas wirklich Wirkung hat. Und das ist ja, also das ist ja schon wichtig. Das ist auch was.
Das ist was bringt.
Ja, genau. Und das steht übrigens auch in den Anforderungen an die digitalen Gesundheitsanwendungen, die dann per Rezept verschrieben werden können, ist, dass es eine Wirksamkeit haben muss. Das finde ich auch richtig.
Soll ja nicht um des Selbstzweckwillens passieren,
genau,
dass Technologie angewendet wird. Gibt es denn noch Anwendungsbereiche, wo Sie sagen würden, da gibt es aktuell den meisten Bedarf, da muss noch wirklich was passieren im Sinne der Digitalisierung oder auch mit Lösungen der künstlichen Intelligenz?
Ich denke, alles, was so in dem Bereich personalisierte Medizin geht, oder? Also am Ende des Tages merken wir doch immer wieder, dass jeder Körper unterschiedlich ist, dass gerade im Krebsbereich natürlich die ganzen unterschiedlichen Arten von Krebs auch unterschiedlich behandelt werden müssten. Und das passiert, soweit ich weiß, auch. Aber da ist auf jeden Fall, also im Bereich personalisierte Medizin, wir haben mehr Datenpunkte von einem individuellen Menschen und können darauf die Therapie anpassen. Das ist ein Bereich, in dem noch sehr, sehr viel passieren wird und passieren muss.
Meinen Sie denn, es werden eher so die kleinen Erleichterungen sein, wie zum Beispiel das Datenmanagement, das dann Platz eben freiräumt für den eigentlich menschlichen, empathischen Teil der Arbeit, die sozusagen KI dann in die Medizin trägt? Oder sind das dann eher die großen Revolutionen? Oder ist es die eine große Revolution, die passieren wird durch KI in der Medizin, die den großen Effekt hat?
Also ich glaube nicht an die eine große Revolution, sondern ganz im Gegenteil an die Macht der kleinen Schritte. Und ich denke auch, dass viele von den Lösungen, die jetzt kommen, erstmal tatsächlich banal klingen. Und deswegen plädiere ich dafür, dass wir uns wirklich mit den tatsächlich existierenden Problemen auseinandersetzen und das auch übrigens nicht abtun. Sowas wie der Arzt muss Dokumentation betreiben und diese Dokumentation kann er vielleicht einsprechen, dass er das nicht mehr alles aufschreiben muss. Ja, das klingt erstmal, und Sie haben das vorhin auch so schön gesagt, es sind erstmal banale Sachen, die wir aber verbessern können. Und das habe ich letztens von jemandem gehört, der sagte, wir haben es in den letzten 10 bis 20 Jahren nicht geschafft, über digitale Technologien den Verwaltungsaufwand zu minimieren. Ja, und das sollten wir erstmal machen. Und das sind Abläufe in Krankenhäusern. Das letzte Mal, dass ich im Krankenhaus war, war es noch so, dass die Papierakte das entscheidende Ding war. Und wenn die Papierakte nicht im Raum war, konnte der Arzt keine Entscheidung treffen. Das klingt auch banal und man würde sich denken, im Jahre 2020 ist das längst gelöst, ist es aber nicht. Und das sind so Sachen, die mich tatsächlich als Produktmanager total antreiben. Ja? Also wenn man so Dinge vereinfachen kann und damit dem Arzt oder vielleicht der Krankenschwester mehr Zeit für tatsächlich menschliche Begegnung einräumen kann, fände ich das großartig.
Frau Kaiser, ich danke Ihnen für das Gespräch und Ihre Einschätzungen. Vielen Dank.
Vielen Dank auch Ihnen für das Gespräch.
Das war die letzte Folge aus unserer Reihe zum Thema künstliche Intelligenz. Nächste Woche Freitag starten wir mit unserer neuen Staffel zum Thema Geldanlage. Darin erhalten Sie von meinem Kollegen Marc Böschen Tipps, wie Sie erfolgreich und nachhaltig am Aktienmarkt investieren. Ich bin Sandrina Lorenz und ich freue mich, wenn Sie Lust haben, auch nächste Woche wieder dabei zu sein. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute.